Ich habe zum ersten Mal Deutschland im Jahr 2010 besucht. Das war das erste Mal, dass ich hier kam. Also es war nur ein Besuch erstmal. Ich bin nach Berlin geflogen und zwar nach Flughafen Tegel. Die Berliner kennen diesen Flughafen gut. Damals hieß, ab nächstem Jahr ist dieser Flughafen geschlossen, da ein neuer Flughafen im Süden der Stadt öffnet. Ich dachte damals schon, oh, spannend. Ein Jahr später bin ich wieder nach Berlin geflogen, nicht nach dem neuen Flughafen, sondern immer noch nach dem alten Tegel. Okay, Verspätung, das kann passieren. Bald ist der Flughafen offen. Ein Jahr später, 2012, war es immer noch nicht fertig. 2013 bin ich nach München umgezogen und ich hörte immer noch vom Berliner Flughafen, der immer teurer wird und gleichzeitig der Abgabetermin immer weiter nach hinten geschoben wird. Um die Geschichte zusammenzufassen, der Bau des Flughafens begann 2006. Der Anfang des Flugbetriebs war ursprünglich für 2007 geplant, aber erst nach 14 Jahren, also später und 7,3 Milliarden Euro, wurde er endlich eröffnet. Das soll aber jetzt richtig schön sein. Manchmal fühlt sich das Leben im Glauben so an, nicht wahr? Eine dauerhafte Baustelle. Wir sollten schon weiter sein. Eine endlose Schleife von Rückschlägen und Komplikationen. Wenn es dir so geht, dann ist die heutige Stelle da, um dich zu ermutigen. Denn unsere heutige Stelle beschreibt das Ende einer großen Sanierungsarbeit im Volk Gottes. Nicht nur seit dem Anfang von Nehemia-Buch, sondern seit 100 Jahren davor. Wir erreichen das Ende der lang verheißenen, lang ersehnten und auch lang dauernden Wiederherstellung des jüdischen Volkes nach ihrem Exil. Am Ende dieser Stelle finden wir das Volk bereinigt und wiederhergestellt im gelobten Land. Nämlich die Städte im Land sind wieder bewohnt. Im Zentrum des Landes ist die heilige Stadt Jerusalem, die ist wieder bebaut und auch bevölkert. Und im Zentrum der heiligen Stadt ist der Gottesdienst wieder etabliert. Ein vollkommener, ein schöner Gottesdienst, den allen gefällt. Das war ein Moment von besonderer Freude im Volk, da das zeigte, Gott hat uns in seine Gnade und Treue wiederhergestellt, nach vielen Jahren des Exils. Und das ist ein Vorbild, das ist ein Vorschatten für uns Christen. Genauso wie das alte Jerusalem damals, ist Gott dabei, uns noch wiederherzustellen. Gott lässt sich Zeit, er ist nicht gehetzt, aber er ist dabei, uns wiederherzustellen. Und wie das Werk damals vollendet wurde, wird er das Werk mit und unter uns eines Tages auch vollenden. Lass uns die Stelle erstmal durchgehen. Die Neugründung des alten Jerusalems, die Neugründung des alten Jerusalems. Um die Tragweite dieses Moments im Volk zu verstehen, hilft es, kurz auf die Geschichte Israels zurückzuschauen. Wir erinnern uns, dass die Juden wegen Ungehorsams im Jahr 586 vor Christus aus dem Land verbannt wurden und nach Babylon gebracht wurden. Das ist im heutigen Irak. Propheten hatten aber eine Wiederherstellung verheißen von Gott. Und dann im Jahr 539 vor Christus, also ungefähr 50 Jahre später, haben die Perser die Babylonier besiegt und Kyros, der neue König, veranlasste die Rückkehr der Juden in ihr Land, wie Gott es eben versprochen hat. Ich habe einen Zeitstrahl hier mitgebracht, einfach, dass wir das vor Augen haben. Ihr müsst nicht lesen, was da alles ist, das ist kein Problem, aber einfach, dass ihr wisst. Also, genau. Da ist, wo sie zurückkommen. Das ist der Anfang, wo sie zurückkommen. Und Nehemia ist hier. Ja? Also schon eine lange Zeit, ungefähr 90 bis 100 Jahre. Das war nicht von heute auf morgen. Das war der Anfang eines langen Weges, als sie zuerst zurückgekehrt hatten, nachdem Kyros sie in das Land zurückgeschickt hat. Es ist nicht auf einmal passiert, sie war sehr holprig, Sie war gefüllt mit Rückschlägen und Komplikationen, wie der Berliner Flughafen. Das Volk, anfangs euphorisch, verlor immer mehr den Mut über die Zeit. Und eben mehr als 90 Jahre später kam dann Nehemia und unter seiner Aufsicht hat das Werk endlich ihr Ziel erreicht. An dieses Ziel kam das Volk Schritt für Schritt. Stellt euch eine Fortschrittanzeige vor, so ein Progressbar mit 5 Stufen. Und diese 5 Stufen wollen wir uns heute anschauen. Was sind diese 5 Stufen? Stufe Nummer 1. Die heilige Stadt wird wieder bevölkert. Die heilige Stadt wird wieder bevölkert. Das sehen wir Kapitel 11, 1 bis 24. Jerusalem lag viele Jahre in Trümmern, nachdem es von Nebukadnezar zerstört wurde. Und selbst nach der Rückkehr wurde es nicht groß bevölkert. Dort lebten nicht viele, ja, weil es besonders mühsam war in Jerusalem. Ihr könnt es euch ein bisschen so vorstellen, wie wenn Syrer nach langjährigem Bürgerkrieg in ihr Heimatland zurückkehren, um die Städte wieder aufzubauen. Da ist nicht so viel, die einen ermutigt. Das Leben war hart. Viele Rückkehrer wandten sich also Jerusalem den Rücken zu und sie besiedelten dann andere Städte stattdessen. Deshalb lesen wir am Anfang von Nehemia 4, das war vor ein paar Wochen, folgende Worte: Die Stadt war nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich und es gab keine neu gebauten Häuser. Das ist die Szene in Jerusalem. In Asien gibt es ein Land namens Turkmenistan, dessen Hauptstadt Aschgabat heißt. Aschgabat ist sehr, sehr besonders aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist es eine Stadt voll schöner Gebäude aus Marmor. Die hält tatsächlich den Weltrekord für die Anzahl von Marmorgebäuden. Es ist wohl sehr, sehr schön. Die hat die Spitzname die Weiße Stadt. Ja, also ihr könnt euch ein bisschen vorstellen aus Herr der Ringe. Die weiße Stadt sieht nicht so aus, aber sehr weiß. Ne? Sie ist aber auch bekannt als die Geisterstadt. Denn die meisten von diesen Gebäuden stehen leer. Da wohnt kaum wer. Die ist spärlich besiedelt. Ein Bekannter von mir war da, ich habe mit ihm gestern gesprochen, und er hat erzählt, das ist ein richtig komisches Gefühl. Das ist die Hauptstadt. Aber die ist leer. Jerusalem fühlte sich wahrscheinlich so an. Dieser Zustand musste geändert werden, denn diese Stadt war heilig. Wir lesen das zweimal in Kapitel 11, Vers 1 und dann in Vers 18. Das ist die heilige Stadt. Das darf nicht so sein. Es ist die Stadt, wo Gott seinen zweiten Wohnsitz hat, wenn man so will. Was bringt es, die Stadt wieder aus der Asche zu holen, wenn sie weiterhin leer bleibt? Gott will nicht alleine wohnen. Er will, dass sein Volk nahe ist. Das war immer schon sein Plan. Die Wiederbevölkerung der Stadt ist also eine höchste Priorität. Und so verlosen sie, wer neben den Leitern in Jerusalem wohnen soll. Also die Leiter wohnen da schon, aber es muss noch mehr Menschen geben. Und der Zehnte des Volkes soll da wohnen. Das ist interessant, ja. Wir haben letzte Woche in Kapitel 10 über den Zehnten gelesen, die Menschen gegeben haben für das Werk des Herrn oder sich vorgenommen haben, das zu geben. Und jetzt sehen wir ein weiterer Zehnter, ne? Ein Zehnter von Menschen. Ja, das ist ein weiteres Opfer des Volkes an Gott und seine Arbeit. Und wir sehen in Vers 10 bis 14, Priester besiedeln die Stadt. Wir sehen in Vers 15 bis 21 auch Leviten, Tempeldiener, Torhüter, die beim Umsiedlungsprojekt auch dabei sind. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Obersten, die Aufsehen da sind, Vers 1 und dann ab Vers 22 sehen wir das auch. Dazu kommen aber noch ganz normale Bürger aus dem Stamm Juda und aus dem Stamm Benjamin. Die werden aufgelistet in Versen 4 bis 9. Nun, das sind nicht Leute, die unbedingt in Jerusalem wohnen müssen. Ja, anders als Priester, Leviten und die Obersten. Das macht Sinn, dass sie dort wohnen müssen. Da ist der Tempel, da ist die Verwaltung und so weiter. Aber nicht diese. Die hätten auch in anderen Städten wohnen können. Aber auch sie ziehen dahin, damit Gottes heilige Stadt bevölkert wird. Und einige wurden auch gar nicht verlost, sondern verließen freiwillig ihre Städte, um in Jerusalem zu wohnen. Das sehen wir in Vers 2. Und diese Menschen wurden besonders gesegnet. Denn obwohl Jerusalem zu dieser Zeit vielleicht nicht wie viel aussah, war es ein großes Privileg, dort zu wohnen. Denn die Erwartung des Volkes war, dass Gott, und ich zitiere aus Jesaja 62,7, dass Gott Jerusalem wieder aufrichtet und es zum Ruhm auf Erden setzt. Die wichtigste Stadt der Erde, die Ruhm der ganzen Erde. Wie soll das aber ohne Menschen geschehen? Ja, Gott will kein Aschgabat. Gott will keine Geisterstadt. Deshalb, um diese Mission voranzubringen, werden Menschen bewegt, den Komfort ihrer bisherigen Heimat zu verlassen, ihre Nachbarschaft, eventuell sogar Familie, Verwandtschaft, Job, um den Auftrag, Jerusalem wiederzubeleben, zu unterstützen. Das erinnert mich an Menschen, die nicht wegen Job oder Familie, sondern wegen Gemeinde in eine neue Gegend ziehen. Ich habe solche Geschichten gehört, auch unter uns. Sie wollen näher an Gottes Werk sein. Das gilt auch für solche, die ihre Heimatländer verlassen haben, um Gottes Werk in andere Länder zu unterstützen. Da haben wir auch Beispiele unter uns. Da gibt es auch manche hier, die eine komfortable, große Gemeinde verlassen haben, um Gottes Werk im Hachinger Tal in diese kleine Gemeinde zu unterstützen. Da haben wir auch Beispiele hier unter uns. Diese Entbehrungen darf man wirklich als Opfer für Gott sehen. Und sein Reich, also ein Opfer für sein Reich sehen. Der Segen Gottes liegt darauf. Lasst es euch ermutigen. Die viele Bevölkerung Jerusalems ist also ein erster wichtiger Schritt in Gottes Plan. Der erste von 5. Schritt 2 auf unserem Progressbar geht es um die Umgebung Jerusalems. Die übrigen Städte werden wieder bewohnt. Das sehen wir ab Vers 25, Kapitel 11. Der Fokus dieses Buchs und auch dieses Kapitels ist auf Jerusalem. Dennoch ist ein wichtiger Aspekt der Rückkehr auch, dass andere Städte Judas wieder bewohnt werden. So wird betont zum einen, dass das Volk wieder in ihrem Erbteil, dieses Wort kommt in Vers 20 vor, in ihrem Erbteil wohnen dürfen. Und dann werden die Städte namentlich aufgelistet. Das kann für uns etwas langwierig klingen, aber es gibt kein verschwendetes Wort in der Bibel. Das muss uns klar sein. Alles, was hier ist, hat einen Zweck. Für einen Juden, der sich in seiner Bibel auskannte, wäre das Lesen dieser Liste eine besondere Erfahrung. Denn sie weisen auf viele wichtige Momente der Geschichte Israels hin. Zum einen wirkt allein die Auflistung dieser Städte wie eine Aufteilung des Landes, wie damals unter Josua, als das Land zum ersten Mal erobert wurde und besiedelt wurde. Und tatsächlich sind fast alle Städte, die für Juda aufgelistet sind, in den Versen 25 bis 30, Teil der Auflistung der Städte Judas in Josua 15, bei der ersten Landeinnahme. Es ist wie eine zweite Landeinnahme. Eine Erneuerung der Geschichte. Und ferner sind viele dieser Städte Orte, die wir mit wichtigen Ereignissen in Israels Geschichte verbinden. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Kiriat Arba, das ist Hebron in Vers 25. Das war die erste Hauptstadt Davids, des großen Königs Davids. Beersheba in Vers 27, wo Abraham einen Bund mit einem König geschlossen hat. Abraham, der Erzvater. Ziklag in Vers 28, wo David eine Zeit lang wohnte und die durch David aus den Händen der Philister errettet wurde. Großartiger Moment in der Geschichte Judas und Israels. Und Vers 30, Lachis, die mit König Hiskia, einem anderen größeren König, verbunden war. Aja und Bethel, Vers 31, die von Josua erobert wurden, auf wundersame Weise. Geba, Vers 31, wo Sauls Sohn Jonathan Philister besiegt hat. Anatot, Vers 32, der Geburtsort des großen Propheten Jeremias. Nob, Vers 32, wohin David geflüchtet hat, dass er von Saul floh. Und dann Rama 33, die Heimatstadt des großen Propheten Samuels. Versteht ihr? Das sind große Momente aus Israels Geschichte. Für einen Israelit sehr, sehr besonders. Wenn du ein Jude im 5. Jahrhundert bist und diese Städtenamen liest oder hörst, wird die Geschichte deines Volkes wieder aufgelebt. Denkmale von vergangenen, herrlichen Zeiten. Als Engländer geschieht was mit mir, wenn jemand über Normandie spricht oder Waterloo. Wenn ich Pearl Harbor sage, werden die Amerikaner bewegt unter uns. Für Deutsche rufen Checkpoint Charlie oder Berliner Mauer oder Stalingrad starke Gefühle hervor. Ja, das sind sogenannte Schicksalsorte, die die Identität eines Landes und eines Volkes zutiefst prägen. Aber hier geht es um mehr als bloß Patriotismus. Es sind auch Erinnerungen an vergangenen Verheißungen Gottes. Und an deren Erfüllungen, Gedenkstätten von Gottes Treue gegenüber seinem Volk. Das ist die Bedeutung dieser Ortsnamen für Juden im 5. Jahrhundert. Es wird somit eine Kontinuität zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hergestellt. Es zeigt dem Volk, diese Städte und die damit verbundene Geschichte sind uns nicht verloren. Sie dürfen sich darauf freuen, dass Gott mit ihnen Geschichte weiter schreibt. Es ist nicht geendet. Also Jerusalem und ihre Umgebung sind bevölkert. Aber es geht um mehr als einfach ein schönes Leben finde im Land. Es ist am Ende des Tages Gottes Volk in Gottes Land. Also muss der Gottesdienst wiederhergestellt werden. Und dafür ist eine besondere Gruppe von Menschen nötig. Dazu kommen wir in Kapitel 12 zu den Priestern und Leviten. Priester und Leviten werden wieder bestellt in ihrem Dienst. Verse 1 bis 26 von Kapitel 12. Und hier wieder, das ist eine lange Liste von Namen, mit denen man erstmal wenig anfangen kann. Aber solche Priesterlisten waren sehr, sehr wichtig. Denn das Priestertum war die wichtigste Institution in Israel. Keine Priester, kein Gottesdienst. Kein Gottesdienst, keine Wiederherstellung und im weiteren Sinn auch kein Volk. Deshalb war eine der ersten Aktivitäten im Land nach der Rückkehr damals vor knapp 100 Jahren unter Kyros die Wiederaufrichtung des Gottesdienstes. Wenn ihr mehr darüber lesen möchtet, Ezra 3 schildert uns den Kontext. Aber nur bestimmte Menschen konnten eben den Gottesdienst aufrichten, den Gottesdienst ausführen. Das waren eben die Nachkommen Aarons. Es war dem Volk also äußerst wichtig zu wissen, wer der rechtmäßige Nachkomme Aarons ist. Dafür müssten sie zuerst die Abstammung sicherstellen. Ähnlich war es auch mit den Leviten. Die Leviten stammten aus dem Stamm Levis. Diesem Stamm wurde der Dienst im Tempel anvertraut. Also auch für sie gilt, diese Abstammung sicherzustellen. Deshalb verfolgen sie die Abstammung der Priester und Leviten zurück. Und zwar ab dem Priester Jeschua. Das sehen wir in Vers 1. Jeschua war der erste Hohepriester nach der Rückkehr aus Babylon vor knapp 100 Jahren. Also ganz am Anfang. Die Linie folgt dann weiter bis zu den Zeiten Esras und Nehemias und einige Jahre darüber hinaus. Alle weiteren aufgelisteten Leviten und Priester sind ebenfalls Familien oder Individuen, die in dieser Zeitspanne gelebt haben. Diese Priesterauflistung umspannt also die knapp 100 Jahre seit Jeschua, der unter den ersten Rückkehrern war. Und das ist auch interessant, dass wir zum Ausdruck bringen, dass dieser ganze Zeitraum eine Geschichte ist, als eine Geschichte zu betrachten ist. Also wenn man eine Filmreihe über Israels Geschichte machen würde, könnte man die Filme so benennen, Episode 1, die Erzväter, Episode 2, die Sklaven in Ägypten, Episode 3, die Wüstenwanderer und so weiter. Und vielleicht Episode 10, die Rückkehrer. Und diese letzte Episode würde nicht nur Nehemias Geschichte beinhalten, sondern die 100 Jahre ab Jeschua. Damit wird deutlich, die Rückkehr war nicht einmalig, sondern ein Prozess über viele Jahrzehnte. Gott lässt sich Zeit. Manchmal wollen wir schnelle Erfüllung, aber seine Timing ist anders. Irgendwann aber kommt das Ende dieses Prozesses. Die Priester und Leviten werden nun endlich wieder geordnet nach dem Vorbild von Israels Glanzzeit unter dem König David. Schaut kurz mit mir Vers 24. Alles wird geordnet, wie es David, der Mann Gottes, befohlen hatte. Das ist auch wichtig. Er will sagen, es ist endlich wieder wie die alten Zeiten, wie die Glanzzeiten. Alle rechtmäßigen Priester und Leviten sind wieder fest etabliert im Dienst. Das Priestertum ist wieder hergestellt. Stufe Nummer 4. Die Mauer wieder bebaut. Ab Vers 27 bis 43, das ist die Einweihung der Mauer. Die Mauer stand eigentlich schon einige Wochen. Das ist nicht erst hier fertig bebaut, aber die Einweihung wurde erstmal aufgeschoben. Bis das Volk auch innerlich durch Umkehr und erneute Hingabe wiederhergestellt wurde. Also die Einweihung der Mauer signalisierte nicht nur die Fertigstellung der Mauer, sondern auch die Rückkehr der Herzen. Somit ist das Volk nicht nur physisch wieder im Land, sondern auch geistlich wiederhergestellt. Das haben wir bedacht in den letzten Wochen. Ab Kapitel 8 bis Kapitel 10 geht es um innere Erneuerung, innere Wiederherstellung. Und deswegen am Ende wird eine große Feier gemacht. Es ist nicht nur eine kleine Einweihung, sondern eine große Feier. Die Herzen der Menschen sind mitgenommen. Und sie machen einen großen Festzug. Das findet auf der Mauer um die Stadt herum statt. Zwei Chöre umzingeln die Stadt. Wir haben die Stelle übersprungen, aber so sah es aus. Sie haben beide hier angefangen. Ich kann den Pointer nicht sehen. Egal. Aber wir haben hier unten angefangen und eine Gruppe ging, ein Chor ging nördlich, andere Chor ging südlich und die trafen sich im Tempel, da oben. Sie umzingeln die Stadt und so weihen sie diese Mauer ein. Und dabei feiern sie, und das wird auch betont, dabei feiern sie wie David. Mit seinen Musikinstrumenten von damals und auch an den Orten, wo David gefeiert hat. Das wird in 36 und 37 betont. Nach der Weise Davids. Ja, nochmal, wie die alten Zeiten, wie die Glanzzeiten. Die Wiederherstellung ist beendet, die Wiederherstellung ist vollständig. Und deshalb freuen sie sich riesig. Und wir erkennen das vor allem durch die Wiederholung des Wortes Freude oder sich freuen oder fröhlich. Fünfmal in diesem Abschnitt allein. Einmal am Anfang im Vers 27 und dann viermal am Ende in Vers 43. Ja, Freude umrahmt dieses Geschehen, diese Einweihung. Alle freuen sich. Und auch die Kinder sind wieder mittendrin. Die feiern auch mit. Die gehen nicht früh ins Bett. Und es ist eine göttliche Freude. Gott steht da hinten. Das wird betont in Vers 43. Er hat das Volk äußerlich und innerlich wiederhergestellt. Aber noch kommen wir zum Wichtigsten, Stufe 5, der Gottesdienst wieder belebt. Das ist Kapitel 12, Vers 44 bis 47. Und da wird ein idealer Tempeldienst beschrieben und ein Theologe hat geschrieben, ein idealer Gottesdienst oder Tempeldienst, den wir sonst in der Bibel nicht sehen. wo alles scheint zu funktionieren. Das Volk freut sich, dass der Gottesdienst wieder richtig läuft. Vers 44, die freuen sich. Alles geschieht nach dem Muster und der Vorbild der Glanzzeiten Israels unter David und aus Salomo. Das wird auch in Vers 45 und 46 nochmal betont, ja, wie die alten Zeiten. Und alle sind dabei und nehmen teil, Vers 47. Kontinuität gesichert. Alles wie damals. Sanierungsarbeit endlich fertig. Gott hat gezeigt, wie treu er ist. Er hat es erfüllt. Nun, die Geschichte hätte hier schön enden können, oder? Gott hat in der Tat seine Verheißungen erfüllt, aber tatsächlich nicht endgültig. So schön dieser Moment für das Volk damals war, war das immerhin nur ein Teilerfüllung von Gottes Wiederherstellungsarbeit. Und nächste Woche wird das ganz, ganz deutlich. Ben wird uns mit hineinnehmen in den letzten Kapitel dieses Buches. Und kurz danach, kurz nach dieser Höhepunkt, kehrt das Volk wieder in alte Wege zurück. Das kann nicht das Ende sein. Das kann nicht die endgültige Erfüllung sein. Und das stimmt, das war es eben nicht. Wir kommen zu unserem zweiten Punkt, die Neugründung des neuen Jerusalems. Und keine Sorge, die Punkt 2 und 3 sind nicht so lang wie der erste Punkt. Die Neugründung des neuen Jerusalems. Die Freude war damals richtig groß unterm Volk, als das alte Jerusalem wiederhergestellt wurde. Wären wir da, hätten wir größere Freude gehabt als jede Party, in der wir jemals waren. Ja, denn wir lesen da in Vers 43, die Freude kam von Gott. Das war eine göttliche Freude, eine einzigartige Freude. Wir wären gerne auch dabei gewesen. Aber wisst ihr was? Auf uns wartet etwas noch viel Besseres. Denn dieses alte Jerusalem war nur ein blasses Vorbild eines besseren Jerusalems. Das Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Die wahre Stadt Gottes, der endgültige Wohnsitz Gottes mit seinem Volk. Der Glanz und der Ruhm der erneuerten Erde. Und ein Bild davon haben wir in der Textlesung bekommen. In Offenbarung wird sie wunderbar beschrieben. Und dieser Stadt ist die endgültige Heimat aller, die ihr Vertrauen auf Gottes Sohn Jesus Christus gesetzt haben. Alle, die gereinigt wurden durch sein Blut. Jesus hat nämlich mit seinem Tod am Kreuz unsere Bürgerschaft für diese Stadt Gottes erworben. Denn von Natur aus gehören wir zu denen, die draußen bleiben müssten. Das wurde uns auch beschrieben in Offenbarung 21. Denn wir haben gegen den Gott dieser Stadt rebelliert und uns ihm den Rücken gedreht. Aber draußen erwartet uns eine ewige, bewusste, qualvolle Existenz unter dem Gericht Gottes. Wir wollen nicht draußen bleiben. Und so in Gottes große Liebe hat er uns einen Sohn gesandt, der den Preis für unsere Rebellion bezahlt hat und mit seinem stellvertretenden Tod am Kreuz uns, die ihm nachfolgen, den Zugang in das neue Jerusalem gewährt. Diese Stadt ist daher das Ziel der Kinder Gottes. Wir werden im Zug sitzen eines Tages und hören, neues Jerusalem, Endstation, bitte alle aussteigen. Was dürfen wir über das neue Jerusalem wissen? Gottes Werk in Bezug auf das neue Jerusalem folgt dem Muster seines Werkes in Bezug auf das alte Jerusalem, die wir gerade beschrieben bekommen haben, aber neu und unendlich verbessert. Jerusalem 2,0. Erstens, Gott bevölkert das neue Jerusalem. Das alte Jerusalem wurde nur mit Israeliten aus dem Stamm Juda, Benjamin und Levi bevölkert. Ja, nur mit einem Teil des Volkes. Die anderen Stämme waren nicht dabei. Das neue Jerusalem wird nicht nur mit Juden, sondern auch mit Heiden. Nicht nur mit einem Teil seines Volkes, sondern mit seinem ganzen Volk Nicht nur mit drei israelitischen Stämmen, sondern es wird eine große Schar aus allen Nationen, allen Völkergruppen, allen Sprachen, allen Stämmen gefüllt sein. Gott bevölkert das neue Jerusalem. Gott bereitet auch ein großes Erbteil für sein Volk. Damals hat das Volk Gottes ihre Städte aus alten Zeiten zurückbekommen, aber nicht alle Städte. Immerhin waren sie zurück in ihrem Erbteil, das Gott ihnen gegeben hat. Das Volk Gottes, das durch Jesus errettet wurde, wird andererseits die ganze Erde ererben. Hört diese Verheißung aus Psalm 37, 29. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Und dann sehen wir in Offenbarung, dass das sich auf die neue Erde bezieht, die ganze Erde. Das Erbteil der Kinder Gottes. Viele wünschen sich ein kleines Stück Land, wo sie ein Haus bauen können und einen schönen Garten genießen können. Aber das Preisschild ist einfach zu hoch und es geht immer höher. Liebe Christen, spätestens im neuen Jerusalem, spätestens in der neuen Erde haben wir das alle. Drittens, Gottes Volk ist ein geheiligtes Volk. Im alten Jerusalem gab es Priester und Leviten, die dem Herrn besonders heilig waren und für Gott lebten und ihm mit ihrem ganzen Leben dienten. Und nur sie hatten direkten Zugang in das Heiligtum. Nur sie kamen Gott nahe. Im neuen Jerusalem ist das ganze Volk Gottes geheiligt. Durch Jesus Christus, den Hohepriester, wird das ganze Volk zu Priestern. Das macht die Bibel auch deutlich. Sein Königreich von Priestern werden Gläubige genannt. Sie haben alle somit direkten, unmittelbaren Zugang zu Gott. Sie alle leben für ihn. Sie alle leben ganz nah mit ihm. Wie schön. Viertens, Gottes Volk ist für immer sicher und vom Bösen unangetastet. Gottes Volk ist für immer sicher und vom Bösen unangetastet. Im alten Jerusalem verschaffte die Mauer etwas Schutz vor den Feinden. Aber es konnte das Volk nur so lange sicher lassen, bis eine große Armee kam und Jerusalem wieder angriff und zerstörte. Das ist seit Nehemia auch nicht nur einmal passiert. Im neuen Jerusalem bleibt das Volk Gottes dagegen unangefochten. Für immer. Kein Feind kann es antasten. Weder Krieg noch Belagerung kommt ihm nahe. Auch keine Krankheit und Tod. Keine geistlichen Mächte wie Sünde und erst recht nicht der Teufel. Alles, was uns heute Angst einjagt, wird diese Stadt niemals bedrohen. Und dann letztens, Gottes Volk darf die Gemeinschaft mit Gott ewig für immer genießen. Das ist das Ziel des Ganzen. Anders als das Volk damals wird dieses erlöste Volk nie wieder von seinem Gott abwenden, sondern innige Gemeinschaft mit ihm genießen. Könnt ihr euch vorstellen, unmittelbarer Zugang zur Quelle allen Segens, alle Freude, alle Liebe, alle Güter zu haben? Stellt euch einen schönen Tag in eurem Leben vor, an dem ihr in einem wunderschönen Ort wart, ganz erholt, ganz gechillt, zufrieden, mit der besten Gesellschaft, den besten, liebsten Menschen, die ihr kennt. Die ewige Gemeinschaft mit Gott ist besser als das und ewig. Das bereitet Gott für sein Volk im neuen Jerusalem. Nun im Licht dessen, wie sollen wir dann leben zwischen dem alten und dem neuen Jerusalem? Dazu kommen wir zu dem letzten Punkt, zwischen alt und neu. Für alle, die noch keine Christen sind, Gott lädt dich ein, durch den Glauben Zugang zu dieser Stadt zu bekommen. Und es ist die einfachste Antragstellung zur Bürgerschaft, die du jemals haben wirst. Denn dafür musst du nichts leisten, keine große Liste der Anforderungen, die du erfüllen musst, sondern es einfach nur annehmen, indem du umkehrst und Jesus Christus als Herrn und Erretter annimmst. Er garantiert deinen Platz im neuen Jerusalem und nur er kann das. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Einbürgerungsmethode. Mach das bitte. Du willst wirklich nicht draußen bleiben. Du willst das nicht. Das wird fürchterlich sein. Aber Christ, du darfst ermutigt sein in dieser Zwischenzeit. Es gibt vieles im Leben, was uns entmutigt. Du siehst endlose Baustellen in dir, um dich herum, in der Welt. Und diese scheinen noch länger anzudauern als die Fertigstellung der Berliner Mauer, Flughafens, auch Mauer, das war aber schneller. Alles sieht nur chaotisch aus. Das bringt dich runter. Aber dein Name steht schon auf dem himmlischen Verzeichnis. Und ein Platz für dich ist im neuen Jerusalem reserviert. Lass also dein Leben im Hier und Jetzt nicht vom Hier und Jetzt bestimmen, sondern von dieser wunderbaren Endstation. Ein Pastor aus dem 18. Jahrhundert drückte es folgendermaßen aus: Stell dir vor, ein Mann reist nach New York, um ein großes Anwesen in Besitz zu nehmen. Aber seine Kutsche bleibt 2-3 Kilometer vor der Stadt liegen, sodass er den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen müsste. Wir würden ihn für einen Narren halten, wenn er den ganzen restlichen Weg mit den Händen ringen und heulen würde: Meine Kutsche ist kaputt, meine Kutsche ist kaputt. Geschwister, lass den Weg, der oft schwierig ist, dich nicht entmutigen. Du gehst auf etwas Wunderbares zu. Christen dürfen und sollen von allen Menschen hoffnungsvoll und guten Mutes sein. Ist das der Fall mit uns? Teenager und Kinder. Es wird heutzutage in den Medien gesagt, dass Teenager viel Angst und Kinder viel Angst vor der Zukunft haben. Wenn ihr aber Christen seid, ist eure Zukunft in Jerusalem auch sicher. Nun könnt ihr euch vorstellen, wie attraktiv euer Glaube für andere Teenager und Kinder sein können, wenn ihr diese Hoffnung ausstrahlt. Ihr habt Hoffnung, sie nicht. Wie können sie Hoffnung bekommen? Indem sie auch über Jesus mitkriegen. Und das dürft ihr machen. Ihr dürft Jesus weitergeben. Und liebe Gemeinde, wir dürfen diese Hoffnung auch als Gemeinde ausstrahlen. Denn jede Ortsgemeinde ist wie ein kleines neues Jerusalem, das den Menschen eine Kostprobe, einen Vorgeschmack auf das endgültige neue Jerusalem gibt. Ja, es fängt schon hier an. Alles, was ich beschrieben habe davor, das fängt schon hier an. Das darf unsere Realität im Kleinen, nicht vollkommen im Kleinen, aber real hier sein. Hier dürfen Menschen Gott begegnen. Hier dürfen sie einen Ort der Erneuerung erleben, Wiederherstellung, echte Gemeinschaft, tiefer als jede Gemeinschaft in dieser Welt, eine Oase. Hier dürfen sie erleben, wie es sich unter Gottes Herrschaft anfühlt. Ja, wie das neue Jerusalem sich anfühlen wird. Lass uns als Gemeinde uns das immer bewusster werden. Lass uns auch dementsprechend sein für Menschen, die hier kommen. Und eines Tages beendet die Wiederherstellung alle Dinge. Wir werden die Endstation erreichen, das neue Jerusalem. Gott wird uns ans Ziel bringen. Ich bete.